Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Wer kennt das nicht? Man unterhält sich mit jemandem über ein beliebiges Thema und merkt dann ziemlich schnell, oh, da hat mein Gegenüber eine ganz andere Meinung als ich. Ich versuche dann ja meist irgendwie mal die Welt aus den Augen des anderen zu sehen. Was treibt ihn an, dass er das macht oder sagt? Oder was weiß ich über ihn, dass mir das erklären könnte? Manchmal hilft mir das sehr gut, andere zu verstehen. Aber ehrlich gesagt, manchmal auch gar nicht. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, besonders wenn man selbst auch eine Überzeugung hat. Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und frage mich, wie geht's da wohl anderen dabei? Und genau darüber spreche ich nun mit zwei Kollegen aus der Produktionsfirma Storyhouse. Die haben nämlich einen Galileo Plus Film produziert, in dem sie ein besonderes Experiment wagen. Der Film hat den Titel Meine Welt, Deine Welt, das Experiment. Und darin treffen Menschen aufeinander, die sehr unterschiedliche Weltbilder haben. Die Autoren des Films sind Laura Zirkel. Hallo, schön, dass du Zeit hast, Laura.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und Till Oldix, freut mich auch, dass du wieder mit dabei bist.
Hi Peter, freut mich auch, dass wir wieder mal ein bisschen quatschen können.
Ihr habt ja zwei sehr unterschiedliche Paarungen getroffen und aufeinandertreffen lassen. Um wen ging es dabei?
Ja, also bei meiner Paarung ging es um eine junge Metzgerin aus Ottobrunn, die den Familienbetrieb ihrer Eltern jetzt in der 5. Generation schon führt. Und der Gegenpart war ein Veganer, der gemeinsam mit seiner Frau und seinem Team mittlerweile 3 vegane Restaurants führt, davon 2 in München, 1 in Augsburg. Und die sich jetzt eigentlich im normalen Leben nicht begegnet wären. Also ich glaube, Götz, so heißt unser Veganer, geht nicht mehr in die Metzgerei und Marie-Louise war auch ziemlich abgeneigt vom veganen Essen. Also sie war da sehr vorurteilsbehaftet.
Ach krass, okay. Till, wen hast du getroffen?
Ja, also mit deinem Intro würde man eigentlich denken, dass wir jetzt auch auf Impfgegner und Befürworter getroffen sind. Aber wir haben uns da ein bisschen mal von dem alten Thema abgeneigt und haben gesagt, so jetzt machen wir mal was die Leute auch beschäftigt. Und da haben wir uns gedacht, dass Geld ein Tabuthema auch in Deutschland gerade ist und dass wir zwei Menschen, die genauso wie auch Laura erzählt hat, die niemals in ihrem Leben eigentlich aufeinandertreffen würden, auch sich für Galileo praktisch, dass wir die zusammen vereinen. Und da haben wir eine Frugalistin. Da könnte jetzt, ich habe tatsächlich als erstes gedacht, arbeitet die jetzt irgendwie beim Supermarkt und verkauft Früchte oder wie, was macht die? Aber eine Frugalistin ist praktisch eine Frau, die Geld, so viel Geld wie möglich zur Seite legt, um das zu investieren. Also beim Fall von...
Also die hat, so wie ich es verstehe, ein sehr karges Leben, könnte man so sagen.
Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde es so in dem Fall bei Jenny Dressel, das so hieß unsere Protagonistin, würde ich das nicht sagen, weil sie gönnt sich alles, was sie will. Sie will halt einfach nur ganz wenig. So. Und dann haben wir, was wäre da der Gegenpart? Ein konsumfreudiger Multimillionär, der einfach so viel Geld ausgibt, wie er will und ohne, sagen wir mal, um sich da Gedanken zu machen, ob die Umwelt, ob Verschwendungssucht oder nicht und Konsum ist doch egal, so ein bisschen. Das waren die beiden Denkweisen, die wir hier verbunden haben oder für den Dreh vereint haben.
Das, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt schon für mich nach. Das ist schon mal, allein die 4 Personen sind für mich sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, die dann auch noch aufeinandertreffen. Verzeihung, die dann auch noch aufeinandertreffen zu lassen, das finde ich, hört sich sehr, sehr spannend an. So, jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal einfach auf die einzelnen Personen gehen. Ich bin leider total schlecht im Namen merken, aber ich habe mir versucht zu merken. Moment mal, Götz war der Veganer.
Genau, Götz war der Veganer und Marie-Louise unsere Metzgerin.
Alles klar. Lass uns mal bei Götz anfangen. Das, also Veganer, also da oute ich mich jetzt so ein bisschen. Ich bin kein Veganer. Ich esse zwar jetzt auch nicht viel Fleisch, ich esse ein bisschen weniger Fleisch. Persönlich sage ich ganz ehrlich, also ein rein veganes Leben kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, tatsächlich geht es mir da genauso wie dir. Also ich esse auch Fleisch und bei mir ist es, wie wir die meisten ja dann natürlich sagen, wir achten natürlich darauf, wo unser Fleisch herkommt und wir essen natürlich nicht jeden Tag Fleisch, aber jetzt mit veganer Ernährung kann ich mich persönlich auch nicht anfreunden. Genau, und Götz eben, der lebt es aber, er führt 3 vegane Restaurants, aber was da gerade bei der Brotersuche echt am Anfang so ein bisschen schwierig war, wir wollten ja einen Veganer finden, der sich auch auf so ein Experiment einlässt und der jetzt nicht ein militanter Veganer ist, der jeden missionieren möchte. Also jemand, der auch noch über seinen Tellerrand hinausschaut und auch andere Meinungen annimmt und akzeptiert und dann nicht jeden direkt verurteilt, weil er eben Fleisch isst oder Fleisch konsumiert. Und bei Götz fand ich...
Lustig, und das war das Schwierige dran? Also tatsächlich jemanden finden, der kein militanter Veganer ist? Eigentlich ist es ziemlich skurril, okay?
Ja, weil natürlich unsere Protagonisten wussten ja gar nicht, worauf sie sich einlassen. Also wir haben mit denen gesprochen, haben gesagt, hey Leute, wir haben 3 Drehtage, es geht um ein Experiment. Sie wussten natürlich nicht, wer ihr Gegenpart ist. Und die sind natürlich auch nicht...
Okay.
Ja, waren ja auch nicht medienaffin und haben uns da ja quasi auch so blind vertraut. Und wir hatten dann natürlich unzählige Vorgespräche mit ihnen und natürlich wollten die auch immer was von uns rausbekommen. Ja, was drehen wir denn jetzt genau? Was machen wir denn genau? Und die konnten sich ja auch nicht wirklich drauf vorbereiten.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen eines der schwierigsten Sachen zur Vorbereitung zu unserem Dreh, uns irgendwie den Protagonisten nicht zu viel verraten, aber die irgendwie zu überzeugen, dass sie mitmachen bei unserem Experiment, obwohl sie gar nicht wissen, was wir eigentlich vorhaben. Und das war sehr schwer, die beiden an einem Tag dann zu verbinden und zu vereinen dann und sagen, hey, ihr wisst gar nicht, was wir vorhaben, aber vertraut uns einfach mal.
Genau, ja.
Also daraus schließe ich aus, ich weiß zwar noch nicht, was ihr mit ihnen gemacht habt, aber das, was wir also im Film sehen werden, ist dann auch wahrscheinlich wirklich so das erste Mal gewesen oder das Aufeinandertreffen war dann wirklich das, was auf der Kamera zu sehen ist, auch wahrscheinlich dann wirklich das erste Mal, so wie ich es gerade raushöre bei euch. Okay.
Also wir haben sie dann auch gefragt, was ihr denkt, was der jeweilige andere macht und jetzt bei meiner Paarung, wenn man da so ein bisschen in Klischees denkt, man sieht den Leuten ja nicht an, also Marie ist 26, eine junge Metzgerin, die in ihrer Freizeit, glaube ich, Eiskunstlauf macht und tanzt. Also wenn man da jetzt irgendwie so ein typisches Bild von einem Metzger vor Augen hat, würde man das nie mit Marie...
Das ist keine Eiskunstlauferin, nee. Auf keinen Fall. Nein, das stimmt.
Und sie dachte dann tatsächlich, dass es, weil sie weiß natürlich schon, dass sie auch einen außergewöhnlichen Beruf hat, auch als sie dann ihre Prüfung und so weiter gemacht hat, sie ist halt das ist einfach eine Männerdomäne, in der sie arbeitet. Und sie dachte, es geht vielleicht darum, um Leute, die in, ja, Frauen, die in Männerberufen arbeiten und umgekehrt. Sowas dachte sie, aber sie hatte nie damit gerechnet, dass wir sie jetzt eben mit einem Veganer konfrontieren. Und Götz, der war eigentlich komplett planlos erstmal, um was wir da eigentlich mit ihm vorhaben.
Wie würdest du ihre Charaktere beschreiben? Was sind das für Typen, Götz und Marie-Louise?
Also sie sind beide starke Charaktere, die halt auch voll hinter ihrer Sache stehen. Marie ist ja quasi mit ihren 26 Jahren auch schon Geschäftsfrau. Also sie hat den Betrieb ihrer Eltern auch übernommen oder zur Hälfte übernommen und führt da auch ein Team mit über 10 Mitarbeitern. Und die steht auch voll hinter ihrem Betrieb und hinter der Verarbeitung und Götz aber auch. Also der versucht halt auch eben Leute dem veganen Lebensstil näher zu bringen, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also er sagt auch einfach, hey, probiert das doch mal aus, es schmeckt lecker. Und er sagt nicht, das ist vegan, probier's, sondern hey, probier mal das. Und dann sagt man, schmeckt ja ganz lecker. Und dann sagt er, ja, war übrigens vegan, ist doch gar nicht so schwer, das mal nachzukochen.
Ist auch wesentlich angenehmer, als mit jemandem zu diskutieren, der einem dann sagt, ja, du isst hier ein totes Tier oder sowas.
Genau.
Das sind so die Argumente, die ich ehrlich gesagt gar nicht hören kann, wo man, also aus meiner Sicht, wo man dann sofort so ein bisschen in so eine Haltung schaltet, so, ach, lass mich in Ruhe mit deinem Quatsch, mehr oder weniger. Okay, krass. Aber ich nehme mal an, du hast sie natürlich auch vorher gefragt, was sie denn jeweils zum Beispiel von Metzgern halten oder umgekehrt, was sie von Veganern halten, oder bevor sie aufeinander getroffen sind.
Ja, Marie-Louise war da, also sie hält von Veganern bis dato, glaube ich, einfach gar nichts. Also ihre Überzeugung waren auch, Veganer essen Reis und Bohnen und das war's.
Okay.
Und ich habe sie auch gefragt, ja, und was wäre denn, wenn jetzt dein Freund sagen würde, er will sich vegan oder vegetarisch ernähren? Und da hat sie gesagt, ja, dann wäre es nicht mehr mein Freund oder dann wäre es erst gar nicht mein Freund geworden. Und
okay. Ach krass.
Ja, weil
radikalisierte Fleischliebhaberin.
Weil sie konsumiert tatsächlich auch jeden Tag Fleisch. Was man natürlich auch sagen muss, sie sitzt halt eben auch an der Quelle und natürlich muss sie das auch probieren, auch aus Qualitätsgründen. Und sie konsumiert ja kein Billigfleisch, sondern eben auch sehr hochwertiges Fleisch und sie weiß natürlich auch, wo es geschlachtet wird, wie es verarbeitet wird. Und ja, wie gesagt, sie ist da einfach direkt an der Quelle. Und bei Götzen.
Das wollte ich gerade fragen. Also es ist quasi keine, sage ich jetzt mal, Großschlachtbetrieb, den sie hat. Also sie weiß tatsächlich, wo das Fleisch herkommt.
Genau. Also die haben Strohschweine. Also es ist jetzt nicht diese typische industrielle Massentierhaltung, die man so aus den Medien kennt, sondern sind Strohschweine, die halt auch artgerecht gehalten werden, auf Strohboden, die kriegen sie...
Ich kenne den Begriff gar nicht, Strohschweine. Wie
ja, den kenne ich auch erst seit dem Film. Also ich glaube, es assoziiert einfach, dass die Schweine auf Strohboden leben und dass es denen dann einfach besser geht von den Haltungsbedingungen. Okay. Und die kriegen sie aber auch von Lieferanten aus der Region, sprich die Schweine haben auch keine langen Transportwege. Und die schlachten nicht selbst, sondern geschlachtet wird hier im Münchner Schlachthaus. Und in ihrem Betrieb wird es dann quasi alles weiterverarbeitet zu Wurst und Fleischwaren, genau, und zerlegt.
Und wie steht Götz zu Metzgern?
Ja, also ich glaube, Götz lebt natürlich auch so ein bisschen jetzt in seiner veganen Bubble, ist auch im Tierschutz aktiv, aber guckt schon auch immer noch so über den Tellerrand hinaus. Also er meinte auch, als er dann sich dazu entschieden hat, ein veganes, also er hat früher auch Fleisch konsumiert. Bei ihm kam es so zum Umdenken, hat er mir erzählt, als er mal im Discounter stand und die ganzen Thunfischdosen gesehen hat. Und dann hat er das in seinem Kopf hochgerechnet, wie viele tote Fische da jetzt für verarbeitet wurden. Und da wurde ihm einfach nur schlecht. Also das hat er dann auch mit anderen Sachen gemacht. Und da hat er sich das mal vor Augen geführt, wie viel totes Tier das ist. Und dann konnte er es nicht mehr konsumieren. Aber natürlich, als er dann auch ein veganes Restaurant eröffnet hat, da gab es natürlich auch erstmal Gegenwind, auch erstmal von seinen Großeltern, die gesagt haben, sowas etabliert sich doch nicht und so weiter, das halt einfach noch eine ganz andere Generation ist. Und also für ihn kommt es partout nicht mehr in Frage, Fleisch zu konsumieren, aber er hat mir auch von Freunden erzählt, die sich zum Beispiel gemeinsam ein Schwein oder auf dem Bauernhof ein Schwein kaufen und wenn dann alle Teile quasi, wenn man das schlachtet und alle Teile gehen weg, also das Tier wird wirklich von Kopf bis Fuß verarbeitet, dann wird das Tier quasi geschlachtet und er hat auch noch bekannt.
Da bekommt man anderes Verhältnis wahrscheinlich zu dem Produkt Fleisch, was ja tatsächlich wahrscheinlich für viele von uns nur mehr ein Produkt im Supermarkt ist, ohne die Verbindung zum wirklichen Tier. Also das ist natürlich klar, wenn man sich jetzt mal den Götz versetzt und das so sieht, man geht durch den Supermarkt und sieht eben nicht nur die Dose mit Thunfisch oder das fertig abgepackte Schnitzel, sondern auch das Tier dahinter, dann kommt das tatsächlich in eine andere Gewichtung, das stimmt, oder eine andere Bedeutung.
Genau. Also ihm ist es, glaube ich, eher wichtig, dass den Leuten auch einfach ein bisschen mehr die Wertigkeit vom Fleisch wieder bewusst wird. Und so geht es Marie-Louise ja auch. Also in dem Fall ist es ja schon fast so eine kleine Gemeinsamkeit, die beiden haben.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich hört sich das mehr nach einer Gemeinsamkeit an. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, was passiert ist, als die beiden dann aufeinander getroffen sind. Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Also wie lief das denn ab?
Also bei meinen Protagonisten war es so, die sind ja beide hier aus München oder Raum München und da haben wir erstmal eine neutrale Location gesucht, die jetzt noch nicht so viel verrät. Und haben ihnen so ein paar Gesprächspunkte gegeben. Also beide reisen leidenschaftlich gerne. In Südostasien waren sie unterwegs und die haben sich dann gesehen und sind auch schnell ins Gespräch gekommen und waren sich auch erstmal sympathisch, würde ich sagen.
Die wussten bis zu dem Zeitpunkt aber noch nicht vom Gegenüber quasi zum Beispiel, dass sie Metzgerin ist und er Veganer. Mm-mm. Ach, wie spannend. Ihr habt sie einfach mal reden lassen. Ja. Einfach so. Was hast du denn, also was hast du denn dann gesagt? Hier, hallo, das ist.
Ja, tatsächlich war so mein erster, wusste halt durch das Vorgespräch, dass beide viel in Südostasien unterwegs waren. Und dann sind sie wirklich komplett schnell in Dialog gekommen und haben so, ja, ich bin nach Hanoi gereist und ach, da war ich auch und dann war ich da und ich war da. Und ich dachte, ach cool, die verstehen sich ja wirklich gut. Und dann ging es natürlich, also irgendwie hat man sich dann dem Thema schon angenähert und dann haben wir natürlich, oder habe ich halt gefragt, ja, was vermutet ihr denn, was der andere macht? Und da wussten sie es erstmal gar nicht. Und dann hat Götz halt eben angefangen und hat erzählt, dass er halt gemeinsam mit seiner Frau 3 vegane Restaurants führt und da sind Marie-Louise, glaube ich, erstmal komplett, also man sieht es auch, die Gesichtszüge entglitten.
Okay. Spannend.
Und ja, und dann kam es doch zu einer regen Diskussion. Ich glaube, da würde jetzt tatsächlich auch der erste O-Ton ganz gut passen.
Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt.
Für mich sind Tiere Lebewesen und ich würde meine Katzen auch nicht essen. Hm. Wenn ich mir denke, dieses kleine Kälbchen, ja, das dann noch an dem Finger nuckelt, dann die Kehle durchzuschneiden, das könnte ich nicht machen. Und deswegen.
Ja. Das ist keine schöne Sache tatsächlich. Ja. Wobei man da auch wieder sagen muss, wir haben halt also sehr viel Milchkälber auch, weil wir ja die Milchkühe brauchen, weil eine Kuh muss ja immer noch ein Kälbchen bekommen, um Milch zu kriegen.
Okay, also da haben jetzt quasi tatsächlich Jenny und Götz sich schon mal dem Thema angenähert.
Genau. Ja, das war dann schon, also da hat man schon am Anfang gemerkt, da sind die Fronten schon auch ein bisschen verhärtet, vielleicht nicht, aber da haben sie einfach 2 verschiedene Positionen, aber so wollten wir es ja auch.
Genau. Wie lief das Gespräch denn dann weiter?
Also da hat schon jeder seinen Standpunkt sehr deutlich klar gemacht. Also da war es jetzt noch nicht so, dass sie da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kam. Und dann war es ja quasi, also Götz war der Erste, der quasi ins kalte Wasser geschmissen wurde. Und das war dann direkt der danach folgende Tag, wo er dann quasi in den Betrieb zu Marie eingeladen wurde.
Ich verstehe, also quasi dann so weitergehen, quasi nicht, dass die beiden nicht nur miteinander sprechen, sondern dem Titel gerecht, meine Welt, deine Welt, mal auch wirklich in die Welt des anderen dann einzutauchen. Also quasi, das war auch ganz spannend. Also Götz ist dann auch quasi mit zu Jenny in dem Betrieb.
Ach, genau. Okay. Genau, zu Marie in dem Betrieb.
Entschuldigung.
Und ich meine, das ist.
Name, ich habe es am Anfang schon gesagt, es tut mir leid. Entschuldigung.
Ja, und das ist ja quasi für ihn schon auch eine Herausforderung gewesen. Also er hat die letzten Jahre, seitdem er Veganer ist, natürlich keine Metzgerei mehr betreten. Und natürlich ist er ja so einer gegen viele. Ich meine, da sind die ganzen Leute, die da arbeiten, die natürlich auch nicht vegan leben. Und natürlich haben die Leute dann vielleicht auch über Veganer macht man in der Metzgerei wahrscheinlich auch eher Scherze. Aber er wurde da sehr, sehr nett aufgenommen, ja.
Okay, aber wahrscheinlich auch, um ehrlich zu sein, nein, ihr wart ja auch mit Kamerateam mit dabei, natürlich ist man vor der Kamera auch nett zu solchen Leuten, oder? Oder, also war es auch, wenn ich, also klar, da sind natürlich auch die Kamera mal zwischendurch aus, war das da dann anders wie vor der Kamera und hinter der Kamera?
Also ich glaube tatsächlich, dass auch Marie und ihre Familie und auch eben die Angestellten das schon auch gut fanden, dass er sich überhaupt darauf einlässt. Und dass er da über seinen Schatten springt, also das haben die schon auch gewertschätzt. Und Götz kommt ja auch aus einem, also er hat ja auch mit Lebensmitteln zu tun. Er hat dann quasi in der Metzgerei Wiener Würstchen gemacht und hat, glaube ich, auch eine Kochausbildung oder eine Kochlehre mal gemacht. Also er war da natürlich auch handwerklich sehr geschickt. Also die Mutter hat ihm dann auch ein Schnupperpraktikum angeboten, weil er meinte,
der hat doch wirklich mitgearbeitet. Ja. Also der stand dann, spannend. Okay. Ja. Also er war nicht nur quasi einmal über die Theke gehen, sondern auch wirklich hinter der Theke und dann ausgeben. Okay,
genau.
Spannend. Wie ging es ihm dabei?
Ja, ich glaube, das war für ihn, also das wusste er auch an dem Morgen, als wir da vor der Metzgerei standen, da war er sich auch noch immer unsicher, ob er wirklich Wiener macht. Einfach nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er es einfach moralisch nicht richtig fand. Er hat gesagt, ich jag hier keine toten Tiere durch einen Fleischwolf. Also deshalb bin ich Veganer geworden. Und dann war er aber in der Küche und hat gemerkt, das interessiert ihn einfach technisch, wie das funktioniert. Und hat er seinen Schatten dann überwunden, hat dann da angepackt und hat sich da auch echt gut angestellt. Und also ich glaube, das hätte auch nicht jeder Veganer gemacht. Und das fand dann, glaube ich, auch Marie ganz gut, dass er sich darauf einlässt und dann richtig mitgearbeitet hat, weil das war für ihn natürlich eine Herausforderung.
Ich nehme mal an, Marie war dann mit ihm im Restaurant.
Als Marie Götz besucht hast, meinst du?
Ja.
Genau, unter anderem waren sie quasi in dem veganen Restaurant und wir erinnern uns, Marie war ja so der Überzeugung, vegan ist Reis und Bohnen.
Ja.
Und sie haben dann da verschiedene vegane Gerichte gekocht, die ja auch gut geschmeckt haben. Die haben auch so Fleischersatzprodukte, so Beyond Meat Burger und so auf.
Ja, genau, die Ketten. Genau. Die gibt es ja auch inzwischen bei uns, also so im Supermarkt gibt es ja auch inzwischen in den Regalen echt viel mit Like Chicken, Like Meat, Würstchen, Schnitzel. Die Regale werden immer größer gefühlt.
Mhm. Ja, also die haben Marie gar nicht geschmeckt, aber ich meine, klar, wäre auch irgendwie.
Naja, was wäre auch sehr überraschend gewesen, weil sie als Metzgerin gesagt hätte: Ja, das ist ganz gut, das würde sich ja eigene Fleisch schneiden damit, ja.
Okay. Ja, die sind bei ihr wirklich komplett durchgefallen. Und dann war es natürlich ist es ihr auch vor Ort dann mit Kundinnen ins Gespräch gekommen, die auch Veganerinnen sind. Aber das war ja für sie noch keine Herausforderung. Also ich meine, das Essen bei Götz ist super lecker. Klar. Und wir dachten sie, okay, wir müssen sie auch ein bisschen aus ihrer Komfortzone bringen und sind dann mit ihr noch auf eine PETA-Demonstration gegangen.
Oh, okay. Holla, okay.
Davon wusste sie auch nichts, weil ich meine, für Götz war der Tag natürlich echt heavy, auch so dann, als er dann im Schlachthaus stand oder zwischen den Schweinehälften und so weiter.
Ach, das habt ihr dann auch noch gemacht? Okay, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ihr seid also quasi mit Marie auf eine PETA-Demonstration und mit Götz ins Schlachthaus?
Genau, eigentlich wären wir sogar hier im Münchner Schlachthaus gewesen. Da hat es dann leider einen Tag vorher gebrannt. Das hat dann nicht mehr so funktioniert, aber die hatten quasi ein eigenes Schlacht und, also es wird nicht geschlachtet, aber da hängen dann quasi die komplett toten Tierkadaver, also die halbe Schweinehälften. Okay. Und da waren die beiden. Da hatten wir auch noch den anderen O-Ton.
Okay, aber jetzt also ich versuche gerade nochmal einmal zurückzukommen zu, lass uns bei Marie bleiben, wie sie bei dieser PETA-Demonstration ist. Das hört sich tatsächlich nach einer Challenge an.
Das war tatsächlich auch eine Challenge. Also sie wusste es vorher nicht. Also wir haben erst das Restaurant abgedreht und haben dann eben zu ihr gesagt, ja, jetzt fahren wir noch nach München, da ist gerade eine PETA-Demonstration. Und da war sie dann auch, ja, das fand sie dann gar nicht mehr cool, weil, wie gesagt, Götz und Marie, die waren schon auch irgendwie auf einer Wellenlänge, die haben während unseres Drehs auch Gemeinsamkeiten gefunden und haben auch den Standpunkt des jeweiligen anderen toleriert. Und da war sie dann schon auch so ein bisschen voreingenommen und wollte auch nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil sie meinte, die verurteilen sie sowieso. Also mit denen könnte man nicht mehr sprechen und sie meinte auch, ich meine, sie sagt auch einfach, das ist ihr Leben, da hängt für sie die Arbeitsplätze, nicht nur ihr Arbeitsplatz dran, sondern der von ihrer gesamten Familie, da hängen Lieferanten dran und sie findet das halt, also sie kann natürlich auch nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt den Betrieb zu und sie findet halt, das für PETA fand sie halt einfach schon sehr, sehr extrem und für die...
Das kann ich auch verstehen aus ihrer Sicht, muss ich wirklich sagen, also da... Das kann ich gut nachvollziehen.
Klar, man begibt sich natürlich direkt so ein bisschen auf die Defensive natürlich auch, ne, weil man mit etwas konfrontiert wird, wo du ja eigentlich vollkommen dafür stehst und nicht nur du, sondern deine Mutter, dein Vater und deine ganze Familie. Das heißt, da ist man ja auch mit Leidenschaft dabei und wenn man dann die Einzige ist, die wir dann praktisch auf so einer PETA-Demo ist, das war ja das Spannende auch für uns zu sehen, wie reagiert sie, wenn sie da auf einmal sich da mitten in der PETA-Demo befindet und nichts davon wusste.
Hat sie es denn gemacht?
Nicht so ganz. Also sie waren dann schon vor Ort und Götz und Marie haben ziemlich heftig nochmal so diskutiert, aber sie ist jetzt nicht mit den Demonstranten ins Gespräch gekommen. Also da ist, glaube ich, in der Vergangenheit dann auch viel vorgefallen. Sie meinte halt auch, egal ob es jetzt irgendeine Fleischmesse ist oder so, die ketten sich auch vor Schlachthaus an und dann stoppt der ganze Schlachtprozess und die Tiere geraten noch mehr in Stress und Panik. Also sie hat da, glaube ich, in ihrer Vergangenheit schon ein paar unschöne Erlebnisse gehabt. Und Götz sagt aber auch, der meinte, er findet gut, dass auf sowas aufmerksam gemacht wird, weil Marie hat dann gemeint, naja, sie findet diese Aktion auch einfach kindisch. Also da sollen sie es irgendwie anders durchsetzen. Und Götz meinte, es muss ja erstmal aufmerksam darauf gemacht werden, weil Tiere einfach nicht so eine große Lobby in Deutschland haben. Und das ist halt einfach erstmal ein erster Hingucker. Aber Götz sagt auch, er wäre jetzt nicht derjenige, der sich vor Schlachthaus ankettet. Also er wird das auch anders, er versucht es ja auch anders, die Leute zu überzeugen, auf eine viel angenehmere und sympathischere Art.
Ich kann Marie aber da auch tatsächlich verstehen. Ich meine, das ist natürlich auch, also das sind viele Schritte, die man da geht, dass man da auch total auch irgendwann sagt, nein, stopp, also ich bin jetzt hier schon, habe mich schon quasi so weit wegbewegt von meiner Komfortzone, dass ich schon quasi mich in ein veganes Restaurant gehe, mich mit jemandem unterhalte, der eine andere Meinung hat. Ich fand es total legitim, dass sie dann sagt, okay, nee, diesen Schritt gehe ich jetzt nicht mehr und da sind die Erfahrungen zu krass. Kann ich wirklich total nachvollziehen. Jetzt bin ich aber tatsächlich auch gespannt, wie es für Götz im Schlachtbetrieb war. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also da auch als schon gelegentlicher Fleischesser, ein Schlachtbetrieb ist schon eine Nummer. Also da wäre es, glaube ich, auch, da wird mir auch manchmal vielleicht ein bisschen anders werden.
Ja, das war irgendwie auch lustig, wie so denen ihre Wahrnehmung war, auch dann quasi bei der Würstchenverarbeitung sagt Marie, ah, hier riecht es so gut und ich mag die Gerüche so. Und Götz sagt sich, also ich rieche lieber frische Kräuter aus meiner Küche. ja, für mich ist das jetzt kein angenehmer Geruch. Und dann standen wir eben auch länger in dem Kühlhaus, wo eben die Schweinehälften hingen. Und Marie hat das...
Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Also quasi Götz und war mit Marie zuerst bei ihr in ihrer Metzgerei. Mhm. Und danach ging es zum Schlachthof. Und da seid ihr dann alle gemeinsam quasi rein.
Das war quasi, der gesamte Komplex war bei Marie. Also die haben quasi einen Verkaufsraum. Die haben dann eine Würstchenverarbeitung und quasi auch einen Kühlkeller, wo eben die Schweine angeliefert werden und hängen. Mhm. Das ist quasi alles waren quasi drei Stationen bei ihr vor Ort.
Das ist für einen Veganer hart, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und Marie hat das dann auch mit einer, also man merkt einfach, die macht den Job mit Leidenschaft, die hat uns dann mit einer Leidenschaft erzählt, woran man sieht, ob es dem Tier gut ging bei der Schlachtung, dass es halt eben keine blauen Flecken oder geschwollene Gelenke hat und dass das Tier alles super war und da war natürlich... wir standen da inmitten von halben Schweinehälften und ihr hat das gar nichts ausgemacht, sondern sie hat uns das da einfach total souverän und fachkundig erzählt und Götz dachte sich, oh je, ich will hier eigentlich, glaube ich, gerade gar nicht sein. Also es ist einfach gerade kein angenehmer Ort für mich.
Du hast vorhin schon kurz erwähnt, da können wir auch mal reinhören.
Ja, da gibt es auch einen O-Ton, genau.
Wenn du halt schon jetzt sehen würdest, das Fleisch da jetzt irgendwie, ja, du hast zum Beispiel auf den Schlachtkörpern, dass du da so extreme Striemen oder blaue Flecke oder irgendwas hast, ja. Dann wird man halt direkt sehen, so hey, da ist irgendwas schiefgelaufen, das kann nicht sein. Aber wir können dann auch direkt zu den Leuten hingehen und sagen, hey, wie kann das sein?
Ich finde es auch gut, dass es eben so Betriebe gibt, die das eben machen und dass man da einfach guckt, dass man, wie gesagt, dass die ein einigermaßen schönes Leben haben zumindest. Das ist auch irgendwo, finde ich das auch vertretbar. Also für die eben das gerne machen möchten und eine super Idee. Ich werde es trotzdem lassen.
Und wie ist es jetzt für dich hier drin so? Also
ich meine, es ist halt schon komisch, so einen toten Körper da hängen zu sehen und am Fuß aufgehängt.
Hört sich aber ganz versöhnlich an eigentlich.
Ja, also das war dann auch tatsächlich so der erste O-Ton, wo ich mir, also die erste Szene, wo ich mir dachte, ah, okay, cool. Was ja auch so ein bisschen Ziel unseres Experimentes war. Also wir wollten jetzt ja nicht irgendwie irgendwelche Streitgespräche entfachen, sondern natürlich die Leute aus der Komfortzone bewegen, aber auch versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und,
ach, spannend.
Ja.
Aber es wirkt schon tatsächlich so, als ob er da ja mal auch tatsächlich, ja, okay, mal die Welt dann durch die Augen von Marie dann auch nachvollziehen konnte. Also dass er durchaus sagen konnte, ja, aus dieser Sicht, es hat auch das seine Legitimation.
Auf jeden Fall. Und Marie hat dann auch gesagt, also sie haben ja auch Götz versucht, so ein bisschen die Welt so ein bisschen besser zu machen, weil natürlich sind Fleischesser auch in gewisser Weise Klimasünder. Und Aber sie versucht es ja auch. Also ich meine, die Leute, die zu ihr gehen, die wollen nicht das Billigfleisch vom Discounter, sondern legen halt auch eben Wert auf die Wertigkeit des Fleisches und wissen das zu schätzen. Genau.
Aber spannend. Ganz, 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 ganz spannende Kombination. So, und jetzt haben wir schon, ich bin aber auch schon sehr gespannt auf die andere Kombination. Till, jetzt haben wir dich so lange gar nicht sprechen lassen. Wir wissen schon quasi, du warst mit einer Frugalistin und einem Millionär unterwegs.
Genau. Und zwar, eins kann man, diese Paarung kann man ganz einfach so beschreiben. Es war absolute delicious.
Okay.
Ja, und zwar ist es ein bisschen ein Insider. Da muss man tatsächlich vielleicht den Multimillionär mal kennen. Vielleicht weiß auch der ein oder andere in Deutschland schon, weil seine Fanbase ist eigentlich relativ hoch. Also der und zwar haben wir mit Roland Ludo Mürska gedreht, ein Wiener.
Ich kenne ihn nicht, nee? Ich gestehe jetzt. Ich kenne ihn leider nicht, nee, noch nie von ihm gehört. Aber ich habe auch nicht so viel mit Multimillionären zu tun.
Ich glaube, er ist einfach deswegen bekannt, weil er sehr gerne seinen Luxus auf Social Media zeigt und sehr offen auch damit umgeht. Und das war eigentlich perfekt für die Paarung, denn es ging darum, dass wir eigentlich wie der Film ja auch heißt, dass wir eigentlich zwei Extreme irgendwie zusammenbringen. Und man hat ja sehr viele Vorurteile von Extremen. Also man denkt immer, ui, die ist eine richtige Geizige. Und er ist einfach, ihm ist einfach alles egal. Und keine Ahnung. Ne?
Ich verstehe, aber es ging auch gar nicht so sehr darum, so jetzt Arm und Reich irgendwie zusammenzubringen, sondern hier wirklich einen, der mit Geld um sich prasst und wahrscheinlich alles irgendwie kauft, was er nur irgendwie die Finger kriegt, versus jemanden, der genau das nicht macht.
Entschuldigung.
Ja? Nee, sprich weiter.
Nee, Entschuldigung, aber genau davor hatte tatsächlich Roland Angst, dass wir jetzt, also was heißt Angst, also er hat gesagt, er war auch kurz davor, also wirklich, ich glaube, das war 5 Tage vor Drehbeginn, hat er abgesagt.
Oh, okay. Scheint aber geklappt zu haben, Till.
Es hat auch geklappt und es hat sehr, sehr gut geklappt. Denn der Köder bei mir war einfach, dass ich die mit Interesse locke, dass ich mit denen offen spreche, direkt von Anfang an eigentlich offene Gespräche führe und direkt merke, dass sie eigentlich genauso wie beim Veganer und der Metzgerin mit Leidenschaft dahinter stehen und etwas zu ihrer Meinung stehen.
Okay, also die beiden wussten auch nicht quasi, wen sie treffen werden. Und jetzt nochmal kurz zur Einordnung. Also Multimillionär, Wiener, das weiß ich jetzt ungefähr. Wie würdest du ihn beschreiben? Was ist er für ein Typ?
Mit beiden habe ich mich unglaublich gut verstanden. Man hat natürlich voll viele Vorurteile erst. Man denkt so, okay, der Multimillionär ist sicher so ein Arroganter, ne? Und der... Aber
ja,
es war,
wie man's.
Genau, man denkt es halt so. Und ich muss echt sagen, Roland ist halt einfach nur so ein Herzensmensch. Er macht sich halt nicht so viele Gedanken um dieses Thema, sondern lebt das Leben, als ob es der letzte Tag wäre. Das sagt er auch ständig. Und okay. Lebt halt Luxus. Ja. Und er liebt es, diesen Luxus zu leben. Und Jenny ist halt jemand, sie möchte halt mit, das sollte man vielleicht auch erwähnen, eine Frugalistin, spart, um in Frührente zu gehen. Das heißt, mit 40 Jahren in Rente und praktisch das, so wie Roland, das Leben leben kann dann.
Wie alt waren denn die beiden eigentlich?
Also unsere Frugalistin Jenny war 32 Jahre alt und Roland 52.
Ah, okay. Also dann, ich hätte jetzt gedacht, weil du von Social Media gesprochen hast, dass er auch noch ein bisschen jünger ist. Woher hatte er denn das Geld eigentlich? Also wie kam er denn an das ganze Geld?
Also Roland hat seit 25 Jahren einen Käseladen oder eine Käsemarke und hat dort oder verkauft dort seit circa 10 Jahren, wenn ich mich nicht irre, verrückten Käse. Also bunten.
Okay, und damit kann man reich werden.
Ja.
So, das war jetzt so für mich, wo ich dachte, als ich jetzt gefragt habe, woher hat er sein Geld? Und du sagst, hat er einen Käseladen? War für mich so der Moment, wo ich dachte, what? Entschuldigung. Okay.
Ja, aber man denkt jetzt, okay, das ist doch so ein Investor oder mit der Handel mit Immobilien.
Natürlich. Und oder er hat geerbt oder er ist der Erbe von irgendeinem Multi, keine Ahnung, Konzern oder sonst
tatsächlich
irgendwas.
Tatsächlich ist das Besondere, er ist wirklich ein Zell. Self-Made-Millionär. Er stammt auch aus dem Sozialbau aus Wien, also ist mit relativ armen Verhältnissen aufgewachsen. Und dann auf einmal kam so ein bisschen von 0 auf 100 der Reichtum mit dem Käse.
Du hast gerade von verrückten Käsesorten gesprochen.
Ja.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel würdest du gerne Käse probieren mit Kokosnussgeschmack oder Bananengeschmack und irgendwie einen Käse, der saugeil also heißt oder so.
Okay, ja, ich wäre tatsächlich, ich probiere solche Sachen eigentlich ganz gerne aus. Also mit Kokosgeschmack, wow, ja, eventuell, also, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich ist es auch ganz egal, was für ein Käse es ist, aber er scheint damit irgendwie eine Marktlücke gefunden zu haben.
Ja,
und damit irgendwie sein Publikum auch gefunden zu haben, das anscheinend gerne viel Geld dafür ausgibt.
Ich glaube auch, sein Erfolgsgeheimnis ist er. Also, ja, okay. Ja, er ist ja nämlich so, er ist so ein krasser, extremer Charakter, das ist so ein Charakter, der lieb ist, so offen, so, er zeigt sein Reichtum sehr gerne und das macht, dass sehr viele Leute ihm folgen, weil er das täglich auf Social Media zeigt, wie gut er wohnt und wie gut er lebt und in seinem Privatjet und in seinem Jacuzzi dann einen schönen Champagner trinkt und sich eine Locke rausschneidet, so wie er sagt.
Das musst du uns jetzt ein bisschen genauer beschreiben.
Ja, also Rolands Alltag ist also so extrem, geht so in so eine extreme Richtung, dass er das gerne teilt und dadurch mit seiner Eigenmarke, sagen wir mal, einfach auch die Leute zum Käse lockt, dass sie sagen, hey, dann will ich mal diesen Käse probieren. Dieser Käse ist dementsprechend ja auch, kann auch sehr teuer sein. Also bis zu 250 Euro kostet dann auch mal so ein Käse. Das heißt, es geht schon echt in extreme Richtung und dementsprechend lebt auch Roland genauso extrem wie sein Käse. Und zwar ist er wirklich einer, der sehr gerne alles nach außen zeigt. Und das macht in Deutschland vor allen Dingen und in Österreich, darüber habe ich auch mit Roland gesprochen, führt auch zu Neid bei Menschen. Und
also ist es auch so ein bisschen Wiener Schickeria, so in die Richtung, kann man sich ungefähr so vorstellen?
Genau, also genauso ist es eigentlich. Also nach außen erfüllt Roland alle Klischees, die man so hat. Und bei Jenny ist es natürlich so, dass sie in Leipzig lebt, in einer Wohnung und das Geld so krass spart, dass sie selbst Wachs von den Kerzen einsammelt, um neue Kerzen dann praktisch wieder zu haben.
Oh mein Gott.
Ja, also man denkt natürlich direkt, was ist das denn für eine Person? Das ist ja ultra extrem. Aber sie ist vor ein paar Jahren einfach, hat sie sich die Grundfrage gestellt, wie stelle ich mich eigentlich fürs Alter auf und was ist denn eigentlich mit Rente und wann kriege ich sowas? Und dann hat sie angefangen, ihr Konsumverhalten radikal zu ändern und das Geld zu sparen, um es in Aktien zu investieren.
Und jetzt muss man tatsächlich auch sagen, ich glaube, wahrscheinlich kennen das gar nicht so viele da draußen. Frugalisten sind auch wirklich eine Art Bewegung. Das ist nicht nur sie, die das macht, sondern es gibt mehrere Menschen, die das machen. Und das Konzept ist, verbessere mich, wenn ich falsch liege, Till, da wirklich einfach so als junger Mensch einfach so gut wie nichts auszugeben und alles anzusparen, was man nur kann, damit man ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben sagen kann, so okay, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten und jetzt kann ich nur mehr genießen. Trifft es das ungefähr?
Das trifft es zu 100%, denn das Ziel ist einfach mit 40 finanziell frei. Und finanziell frei heißt eigentlich, mit deinen Ersparnissen den Rest deines Lebens leben.
Und das sorgt aber dafür, dass man quasi bis dahin zum Beispiel Kerzenwachs.
Naja, es geht noch viel extremer. Sie mit der Zeit, also tatsächlich ist Jenny auch Vegetarierin zum Beispiel und mit der Zeit, sagen wir mal, hat sie sich dann auch irgendwann entspannt mit dem Ding. Und zwar hat sie dann gesagt, hey, ich will mir trotzdem Sachen gönnen irgendwie, die ich gerne machen möchte. Aber nicht halt komplett willkürlich und einfach ohne irgendwie welche Gedanken zu machen, jetzt Sachen auszugeben und Kleidung und ach, was auch immer. Und das war das Spannende, dass wir diese Menschen dann irgendwie vereint haben. Und ich gehe jetzt mal direkt auf diesen ersten Tag ein. Wir sind nach Wien gereist für diesen Dreh. Natürlich musste ich auch Also wir waren natürlich in Wien, weil Roland in Graz wohnt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann treffen wir uns doch einfach in Wien, in einer schönen, direkt an der Donau und lassen die beiden mal aufeinandertreffen, ohne dass die beiden irgendwas voneinander wissen.
Okay.
Und das war natürlich super, super spannend, weil wie bringst du jetzt zwei Leute an einen Ort und bist parallel irgendwie bei beiden dran, aber ohne dass die eine den anderen schon sehen, bevor die, ne, ich wollte natürlich mit, dass die Kamera läuft, wenn sie sich wirklich zum ersten Mal sehen, nicht mal kurz so, ja, hier, ja. Wir drehen jetzt zusammen, stellt euch jetzt mal dahin und dann geht's los, sondern es sollte authentisch sein. Und das war es auch, als die beiden aufeinander getroffen sind, waren die ein bisschen sprachlos. Also die wussten gar nicht, was auf die zukommt.
Okay.
Und ja, und dann habe ich sie einfach mal, habe ich denen einfach mal ein bisschen Zeit gegeben, sich kennenzulernen. Und dann haben sie relativ schnell bemerkt, dass dadurch, dass Jenny selbstständig ist und Investprogramm für Frauen macht, also sie berät praktisch andere Frauen, wie sie ihr Geld managen können, also wie sie damit umgehen und wo sie es investieren sollen, und damit verdient sie ihr Geld. Und so kam es dann auch direkt zum Thema, ach, Geld, ja, wie stehst du denn zu dem Thema? Und man sieht ja, dass Roland sehr gerne auch teure Klamotten trägt und eine Rolex und sich da sehr vieles gönnt und auch nach außen dieses Bild auch praktisch widerspiegelt. Mhm. Und ich finde eine Sache sehr schön. Er sagt, ich lasse das Geld immer fliegen. So, ne? Und mir ist es nämlich egal. Und ich mache mir keine Gedanken um Geld. Das ist natürlich ein Luxus, ja, wenn man sich diese Gedanken machen kann. Die kann ich mir nicht machen. Aber bei Jenny ist es halt so, dass sie halt ein vernünftiger Mensch ist, so in Anführungszeichen. Und dieses Geld halt sehr gerne auf so Richtung, also sie denkt halt über die Zukunft nach. Und Roland denkt halt nicht über die Zukunft, sondern lebt nur in der Gegenwart.
Ein Lebemann.
Genau. Und ich habe natürlich dann auch die beiden gefragt, wofür dann würden sie denn Geld geben und wofür absolut gar nicht. Und da habe ich natürlich dann direkt Jenny gefragt, wie es bei ihr steht. Und die Antwort dann von Roland auf die Frage war dann dementsprechend auch sehr extrem. Also würde ich sagen, hören wir mal einfach rein. Darf ich kurz fragen, wann ist bei dir die Barriere, wo du sagst, dafür gebe ich kein Geld zum Beispiel aus, weil es für mich ein No-Go ist?
Also ich würde mir zum Beispiel niemals ein Auto kaufen, weil ich es nicht brauche in der Stadt, natürlich ganz klar nicht, aber ich wäre auch so da wirklich zu geizig, weil ich glaube, ich merke, ich kann alles mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich es nicht mit dem Fahrrad fahren kann, dann nehme ich halt die Bahn. Und ja, das ist nicht immer schön, wenn man im Regen mit dem Fahrrad fahren muss, aber dieses Geld, weil das ist natürlich auch viel Geld am Ende des Monats, investiere ich viel, viel lieber in Aktien, als dass ich es für so etwas ausgebe, wo das Auto ja gefühlt, man fährt damit vom Hof und es hat die Hälfte an Wert verloren. Mhm. Genau.
Das ist sehr gescheit. Ja, das stimmt absolut. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also ich habe viel zu viel Geld für Autos ausgegeben. Ich hatte schon 6 Ferraris und habe mir eingebildet, ich brauche die Autos. Und wie du sagst, Geld ist Geld. Auto ist ein Auto. Geldvernichtung. Also Auto ist Geldvernichtung. Ne? Also Auto ist keine Anlage. Ja. Hast du vollkommen recht. Ja.
Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch bequem. Also manchmal natürlich, das ist ja das, was ich sage, wenn ich im Regen mit meinem Fahrrad fahre, dann wünschte ich mir natürlich manchmal ein Auto zu haben. Da wäre mir sogar die Marke komplett egal. Aber es ist natürlich ein Luxus, den man sich gönnt, auf den ich bewusst verzichte. Und manchmal fühlt es sich natürlich auch wie Verzicht an. Und selbst das ist dann für die 3 Mal, wo ich im Regen fahre.
Da geht's weg. Und genau, da sah man eigentlich, dass die beiden echt voll offen über das Thema sprechen, auch sehr, also Roland sehr einsichtig ist, also er versteht komplett ihre Haltung, sagt halt
war
einfach
das
nur, ich habe aber
ernst gemeint von Roland, Till? Also als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Entschuldigung, der verarscht sie doch gerade.
Das ist in dem Fall nicht irgendwie eine Redewendung, sondern okay. er hatte wirklich 6 Ferraris. Nicht gleichzeitig, aber immer mal wieder ein.
aber er ist doch auch so, also er hatte ja so voll zugestimmt. Also das, wo ich so dachte, so, Der veräppelt sie doch gerade. Der ist doch null ihrer Meinung, dass man auch mal mit einem Fahrrad fahren kann.
Ja, ja, tatsächlich habe ich dann direkt danach erfahren, dass er Fahrradfahren hasst, ne, und dass er das gar nicht, also dafür das gar nicht machen kann. Da wusste ich auch direkt, was ihn in Leipzig dann natürlich auch erwarten sollte. Und zwar Fahrradfahren und dann am besten im Regen.
Verstehe.
Ja, ich verstehe. Okay. Man musste so ein bisschen, ich musste natürlich schauen, dass ich die ein bisschen auch an ihre Grenze bringe und dass sie natürlich auch, wie Laura sehr gut erklärt hat, dass sie ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Und darf.
Es klingt nämlich ja quasi aus dem O-Ton eigentlich, also ich fand das eigentlich gerade einen sehr, sehr spannenden O-Ton, weil es ist eigentlich, hätte ich jetzt erwartet, dass nach dem ersten Satz von Jenny, heißt sie,
ja, genau, ja, richtig.
Jenny. Er sagt so, nee, überhaupt nicht. Aber eigentlich stimmte ihr zu. Und das Lustige ist, was dann passiert, Jenny sagt dann auf einmal, relativiert sich eigentlich selbst, indem sie sagt, so, naja, aber eigentlich ist es schon ganz angenehm, wenn es dann mal regnet und so, wenn man ein Auto hat. Also da scheint ganz viel irgendwie passiert zu sein, irgendwie so zwischen den beiden. Also ich hatte jetzt so ein bisschen so das Gefühl, sag mich, wenn ich mich täusche, aber dass das so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, wie ehrlich dieses Verständnis für den anderen war.
Puh, also ich gehe natürlich davon aus, dass sie schon ehrlich waren, auch mit mir, was diesen Dreh betrifft, aber sie wollten halt nicht, gerade auch, weil es im Fernsehen läuft, dass der Zuschauer irgendwie denkt, okay, klar, guck mal, ist das eine Person, die einfach nur in ihrer Welt lebt und gar nicht andere Meinungen akzeptieren kann.
Ja, klar. Klar, das sind ja auch nur alles Menschen, irgendwie, die sind sich natürlich auch alle total bewusst. Da ist auch eine Kamera. Ich glaube, jeder, der schon mal vor einer Kamera stand, weiß, dass man ist nicht so ganz natürlich, vor der Kamera zu sein, ist einfach nicht schwer.
Ja.
Jetzt bin ich trotzdem gespannt, wie es jetzt weitergeht. Du hast schon angeschnitten und wissen wir ja schon quasi von Laura, wie es bei ihrer Paarung war. Quasi, die sind mal in die Welt des anderen eingetaucht. Ich vermute mal, das war bei dir ähnlich.
Das war genau so und genauso extrem, wie man sich es eigentlich vorstellen kann bei einem Multimillionär und bei einer Minimalistin, war es auch so. Und zwar, wir haben richtig auf die Kacke gehauen, was der zweite Drehtag betrifft. Also wir waren am zweiten Drehtag in Graz und bei Roland und wir wollten, dass Jenny praktisch einen Tag das Leben von Roland lebt. Und das bedeutet, also direkt mal mit der Luxuslimo abgeholt werden und dann richtig teuer irgendwo essen gehen. Und dann anschließend sind wir zu Roland nach Hause in seinen Louis Vuitton Kleiderschrank. Und da haben wir natürlich versucht, Jenny aus ihrer Komfortzone zu locken, damit sie sagt, hey, das geht bei mir absolut gar nicht. Und tatsächlich hat es dazu geführt, dass auch am zweiten Tag, wo die beiden sich besser kennenlernten, dann auch Jenny dann auch irgendwann gesagt hat, jetzt sage ich nicht hier alles gut und ja, jeder wie er will, sondern da hat sie mal ganz ehrlich ihre Meinung ihm gesagt. Und da sieht man, dass wir einfach perfekt diesen Nerv getroffen haben von, Alter, was du machst, ist einfach absolute Verschwendungssucht.
Okay.
Und mit ihm auch mit diesem Thema konfrontiert. Und das ist natürlich etwas, vor der Kamera wird es schnell unangenehm, was das dann anbetrifft, ne? Wenn dann irgendwie dich jemand irgendwie, sagen wir mal, da aktiv auf sagen wir mal, deine Schwächen will ich es jetzt nicht nennen, aber deine Lebensweise einfach dich da kritisiert.
Nicht nur vor der Kamera, generell, das verstärkt das Ganze nur nochmal, aber auch so, das ist unangenehm.
Das ist unangenehm und wenn dann eine Kamera läuft, denkt man sich so, oh Mann, wie reagiere ich da jetzt am besten? Und ich würde da gerne einfach auf diese Situation, damit ihr direkt wisst, was ich meine, würde ich den O-Ton, den haben wir nicht.
Aber im Film ist er dann zu sehen,
Im Film ist er dann zu sehen, wie die beiden okay. in diesem Kleiderschrank
sind. An dieser Stelle, wenn wir ihn schon nicht hören können, dann auf alle Fälle dann den Film anschauen. Da ist das dann mal zu hören. Und uns musst du jetzt einfach nur erzählen, wie es war.
Genau. Also tatsächlich hat man gesehen, dass die beiden sehr, sehr schnell, sagen wir mal, sich mochten, weil sie beiden sehr offen und ehrlich umgingen und beide eigentlich, ja, auf eins stehen, und das ist Geld. Und das dann,
stimmt.
Da hat man gemerkt, okay, das ist die große Gemeinsamkeit natürlich, dass beide einfach von Geld leben irgendwie und leben wollen, was wir natürlich alle tun, aber bei denen extrem. Und wie aber auch, wie die, sagen wir mal, die, es ist, ich will da auch nicht zu wertend klingen oder was, oder ja. zu negativ, aber ich muss einfach sagen, dass man halt, dass der eine Prioritäten setzt auf sein Leben und sich, sagen wir, ein bisschen egoistischer und die andere ein bisschen solidarischer, ohne das jetzt besser oder schlechter, sondern einfach nur, mir ist halt die Umwelt wichtig, aber auch irgendwie, dass ich in Zukunft halt auch so viel Geld habe, dass ich auch entspannt leben kann. Also auch ein gewisser Egoismus ist auch dabei.
Sie denkt dabei auch an andere. Ich kann gut nachvollziehen, was du meinst. Allein ist es solidarischer so, man ist nicht allein auf dieser Welt. Im Gegensatz dazu zu jemandem, der anscheinend den Eindruck vermittelt, so ja, das, was wichtig ist, ist Hauptsache mein Empfinden. Das ist mir gut.
Ja, geht. Und ich glaube, bei Beziehungen ist es ja oft so, dass man vielleicht auch gerade, was das Thema betrifft, vielleicht auch andere Meinungen hat. Und wie ist das dann mit dem Partner, wenn man über Geld spricht? Und tatsächlich ist es bei Roland so, dass seine Frau Manuela eine Sparfüchsin ist. Also sie will wirklich eigentlich nicht das Geld aus dem Fenster schmeißen wie Roland, sondern sie versucht irgendwie das Geld irgendwie, also da merkt man so ein bisschen, sie ist der Kopf und er ist irgendwie einfach auf Herzenslust einfach das Geld ausgeben.
Genießen, den Moment genießen.
Genau.
Quasi. Jetzt ist gerade schön, jetzt müssen wir genießen und wir warten nicht auf später, so wie es dann quasi der Gegenpart macht. Ich mach's mir später schon.
Da macht man sich natürlich auch selber persönlich ja auch irgendwie dann auch seine Gedanken. Also ich weiß nicht, wie es auch bei den Zuhörern ist, wenn sie sich fragen, wie viel Geld möchte ich eigentlich ausgeben für Sachen, die irgendwie egal sind und was sind die Sachen, die ich priorisiere, wo ich sage, dafür gebe ich das Geld sehr gerne aus, weil es gibt mir halt sehr viel. Ne? Und
absolut. Also ja, es ist generell, glaube ich, eine Entscheidung, dass ich glaube, da ticken Menschen so unterschiedlich auch. Schon allein dieser Gedankengang, ja, gebe ich sie jetzt aus oder spare ich auf etwas und mach's irgendwann dann, wenn es mal passt. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch.
Das stimmt. Auch was das Thema betrifft, gibt es einen O-Ton, den ich rausgesucht habe, der nicht im Film zu hören ist. Den wollte ich euch nicht vorenthalten.
Welcher ist das denn?
Beziehungen und Geld in Beziehungen.
Ah. Bin gespannt.
Ich sage, es ist ja okay für jeden, wie er will. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt eine Freude mit einer Null mehr hast, dann ist es ja für dich okay. Mhm. Aber das Schwierige ist dann in einer Beziehung, wenn einer spart und der andere nicht.
Das ist dann sehr schwer.
Und dann bei dir müssen sich ja dann einigen.
Ja,
ne?
Eben, das ist ganz schwer in Beziehungen. Das erlebe ich auch immer wieder bei den Frauen, die dann auch zu mir kommen, die sagen, mein Mann hält gar nichts davon, dass ich jetzt dieses Coaching hier bei dir mache. Aus verschiedenen Gründen. Er sagt, er macht das für sie, also er hat weiterhin die Hosen an, wenn es um die Finanzen geht. Und auf der anderen Seite, dass es Quatsch ist, dass sie das gar nicht machen muss, dass wir lieber verkonsumieren sollten, weil der Staat wird sich schon um die Rente kümmern und um die Altersvorsorge, aber das ist halt einfach nicht so. Und das ist natürlich ein ganz enormes Konfliktpotenzial. Geld ist immer ein Konfliktpotenzial, egal ob in der Beziehung oder auch mit Freunden oder in der Familie. Das ist ein Tabuthema. 61% der Frauen würden lieber über den Tod als über ihre Finanzen reden. Und ich finde, das zeigt ganz eindeutig, was wir für ein Problem haben.
Ja.
Ja, genau.
Nee, wir haben ja kein Problem, jetzt über Finanzen zu reden.
Absolut nicht. Also, absolut
und ich
nicht.
Ich finde das auch.
Ja, da haben wir auch ein bisschen, haben wir auch als gutes Wissensmagazin auch den ersten Fakt. dass die Frauen tatsächlich lieber sprechen würden über den Tod des Mannes als über das Geld.
Ja, ich glaube sogar, dass es da auch viele Männer gibt. Also das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt. Jetzt war sie bei ihm in seiner Welt. Aber ich vermute mal, er war dann auch mal noch ein bisschen in ihrer Welt.
Richtig, also wir haben natürlich den Spieß auch umgedreht und dann haben wir, glaube ich, 2 Wochen später waren wir dann in Leipzig bei Jenny und haben natürlich auch mal überlegt, wie sieht ein Tag bei Jenny aus und wie können wir auch Roland an seine Grenze bringen, wo er ein bisschen merkt, vielleicht überlege ich mir, wie ich ab jetzt mit Geld umgehe. Vielleicht, ne? Das war ja das Experiment auch so ein bisschen, dass man dann sieht, wie die beiden dann reagieren und ob sie irgendwas an ihrem Verhalten sich ändern wird. Und da haben wir natürlich dann uns gedacht, dass wir Roland erstmal abholen vom Hotel und das war sehr, sehr lustig. Tatsächlich, diesen Tag habe ich tatsächlich auch genossen, obwohl, man muss ja natürlich dazu sagen, man sieht das natürlich im Film nicht, aber als Redakteur ist man natürlich die ganze Zeit hinter der Kamera, dementsprechend erlebt man ja genau das Gleiche, was man im Film sieht und ich hatte dann einen unglaublichen Traumtag. Ich war in der Stretch-Limousine, ich war im Privatjet und ich war dann, ich habe richtig gut gegessen, habe immer ein Champagnerglas in der Hand gehabt. Nein, ohne Alkohol natürlich. Und
man sieht deine Tendenz, Till. Ich sehe, wo deine Tendenz hingeht. Alles klar.
Habe ich das natürlich auch sehr genossen. Und dann an dem zweiten Tag ging es mir darum, dass wir mal bei Roland jetzt sehen, wie ist es denn, wenn wir genau das Gegenteil erleben. Und da wollte ich ihn natürlich abholen beim Hotel und so sagen, hier hast du die Adresse von Jenny, wo wir jetzt drehen bei ihr zu Hause. Wie kommst du da hin? Sagt er, ja, mit dem Taxi, ne? Und habe ich gesagt, nee, heute nicht. Und wie denn sonst so, zu Fuß? Sag ich, nee, die Zeit haben wir nicht. Du nimmst die öffentlichen Verkehrsmittel. Und dann war der natürlich so, ich habe seit 30 Jahren keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzt.
Oh ja, okay.
Wo ich mir dachte, okay, dann wird's ja spannend, ob er da überhaupt noch weiß, wie das geht. Und im Film ist es tatsächlich sehr gut dargestellt worden, wie wir ihm sagen, hier jetzt Google Maps hat jeder oder irgendwie sowas, oder eine Navigations-App und schaust, was sie dir da anbietet am besten. Und man sah, wie er komplett eigentlich überfordert war mit der Situation und sagt, wo geht's lang? Da, wie geht das? Ach, guck mal, der zeigt dir sogar an, wann die Tram kommt. Also der war so richtig, der hat so ein Erfolgserlebnis irgendwie auch gehabt. Das war für ihn auch spannend, weil er damit sich nie, sagen wir mal, diese Gedanken sich nie macht. Für ihn war selbstverständlich, dass er ein Taxi nehmen würde, was 10 Euro kostet, obwohl die Tram 2 Euro kostet, war es ihm egal, diese 8 Euro Unterschied.
Ja.
Weil es geht ihm halt um bequem und Luxus und wenn man das Geld hat, dann kann man es ja auch ausgeben. Obwohl er uns nicht verraten hat, wie viel er hat wirklich, ging es darum, dass wir ihn natürlich sehen wollten, wie er damit mit diesen Situationen umgeht. Und dann ist er auch Fahrrad gefahren zu einem Second-Hand-Laden.
Ui, also ja, das, in seiner Welt wahrscheinlich nicht einfach, oder?
Du hast es genau getroffen. Ich würde einfach sagen, O-Ton ab beim Fahrradfahren.
Zum ersten Mal Fahrradfahren wieder nach einigen Jahren.
Ja.
Wie hat es sich angefühlt?
Scheiße. Also es ist genauso scheiße wie früher. Und ich bin so froh, dass ich nicht mit dem Fahrrad fahren muss. Und ich genieße es, mit dem Auto zu fahren. Und ich sag, wenn man fahren muss, dann ist es okay, wenn man es sich nicht leisten kann. Aber könntest du es dir leisten, mit dem Auto zu fahren?
Definitiv, aber ich will es mir nicht leisten, weil ich nämlich gerne Fahrrad fahre.
Ja, aber
ich liebe diese Bewegung, ich liebe es, an der frischen Luft zu sein, okay. Ich liebe gleich meine sportliche Einheit damit gemacht zu haben. Ja. Und ich liebe es, etwas für die Umwelt zu tun, indem ich kein Auto fahre, sondern aufs Fahrrad umspringe.
Und du würdest wirklich sagen, Fahrradfahren ist geiler wie Ferrari fahren?
Ich saß noch nie in dem Ferrari,
oder
aber
Autofahren.
Das hat nichts mit Geilheit Autofahren zu tun, sondern das ist ein Fortbewegungsmittel
aber,
für mich.
Aber denkst du nicht, dass das keine Sparsamkeit ist, sondern Geiz, wenn man es sich leisten kann und nicht ausgibt?
Definitiv nicht. weil wenn ich mir auch den Feierabendverkehr oder den Verkehr im Allgemeinen ansehe, mich würde das total nerven.
Und was ist, wenn es zum Regnen beginnt und es ist kalt im Winter, ist es immer noch schöner, wie im Auto zu fahren? Das glaube ich dir nicht.
Natürlich, im Auto ist es komfortabel, aber...
Ach, herrlich. Okay.
Unglaublich, oder?
Das ist, da spürt man jetzt aber auch richtig, da sind sie, glaube ich, ein bisschen aus sich rausgekommen. Also da wird, glaube ich, jetzt auch ganz klar so, ne, also hier, du mit deiner komischen Ansicht hier und du mit deiner komischen Ansicht hier. Also da kommt es, glaube ich, ziemlich klar raus.
Das war auch, also die Zeit brauchten wir, 3 Drehtage waren es, bis die beiden wirklich mal so richtig mal einfach sagen, was sie denken und jetzt nicht irgendwie nett oder so rüberkommen wollen, entweder bei dem einen oder vor den Zuschauern, sondern einfach mal ganz klar sagen, hey, das ist meine Meinung. Und da hat man richtig gemerkt, da kippt auch so ein bisschen die Stimmung dann.
Glaube ich. Hat sich das im Laufe des Drehtags nochmal geändert? Oder sind die beiden sich irgendwie nochmal näher gekommen?
Wie meinst du das jetzt?
Also, dass sie sich angenähert haben, so rum, also nicht falsch verstehen. Also quasi, wenn man jetzt so sagt, so, okay, hat es der eine geschafft, mal die Welt durch die Augen des anderen zu sehen und nachzuvollziehen, warum der andere so handelt oder so handelt? Anhand dieses letzten O-Tons würde ich jetzt nämlich sagen, so, nee, die sind total stur bei ihrer Weltsicht geblieben und haben wahrscheinlich bis zum Schluss nicht nachvollziehen können, warum der andere so einen Lebensstil wählt.
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in 3 Tagen nicht geschafft haben, dass sie jetzt ihr Konsumverhalten ändern oder dass sie ihren Alltag komplett jetzt überdenken, sondern wir haben ihnen einfach mal das gezeigt, was es wie andere Menschen halt ticken und die zu diesem Thema stehen, Geld und Konsum. Und ich würde sagen, dass die beiden das sehr interessant fanden und das als ein Experiment auch so gesehen haben, dass sie einfach gesagt haben, ich lasse mich drauf ein, aber nicht wirklich sich das Verhalten jetzt verändert hat oder dass die sie konnten den anderen immer nachvollziehen und die Meinung des anderen, aber nicht wirklich, dass sie gesagt haben, das mache ich jetzt auch so, weil dazu werde ich jetzt auch stehen, du hast mich überzeugt. So war das gar nicht.
Ich glaube, das wäre aber auch echt viel erwartet gewesen. Also dass da jemand nur innerhalb von 2 bis 3 Drehtagen wirklich sein Verhalten verändert. Ich glaube, Menschen verändern ihr Verhalten ihr ganzes Leben lang nicht. Also insofern, dass wir da etwas ändern können,
das stimmt.
Hätte mich sehr überrascht, sagen wir es mal so. Aber es ist ja auch so total spannend zu beobachten, wie reagieren Menschen, wenn sie mal auf andere Menschen treffen, die ganz andere Lebensansichten haben. Ja. Das ist doch super spannend und es hört sich auch sehr, sehr spannend an.
Das war es auch und es war auch ultra unterhaltsam. Also wer wirklich wer lachen möchte, der muss die Sendung sehen, weil es ist wirklich so, dass Roland hat halt so eine Aura, man wirklich am Anfang des Films denkt man, was ist das für ein Typ, wie ich auch ein bisschen erklärt habe, Klischees, und am Ende des Films denkt man, ach, ich kann ihn schon verstehen irgendwie.
Okay.
Also
okay, spannend.
Das ist das Schöne an dem Film.
Jetzt musst du mich aber noch ein Geheimnis verraten. Für alle Zuhörer da draußen, wir haben kurz bevor wir diesen Podcast gestartet haben, mal kurz darüber gesprochen, welche Ausschnitte aus ihrem Film, also welche O-Töne quasi die beiden zeigen möchten. Und wir mussten die halt unterschiedlich benennen, damit unser Toningenieur auch weiß, welchen O-Ton er an welcher Stelle abspielen soll. So, und jetzt meinte Till, bei einem O-Ton, den wir alle vorher nicht gehört haben, ja, nenn den Waschbär.
Also ich weiß nicht.
Und ich möchte jetzt noch wissen, was hat es damit auf sich?
Also ich könnte jetzt wirklich Raum für erstmal Theorien geben, aber ich werde es direkt verraten. Es geht, also bei Roland, als wir in seinem Kleiderschrank waren, haben wir natürlich die ganzen Mäntel gesehen, die er dort hatte. Und dort kam es dann zu auch einem, war ordentlich Konfliktpotenzial dabei in dieser Szene. Und ich will gar nicht zu viel verraten, hört's euch einfach mal an.
Ist da jetzt alles dabei, was du sagst, okay, das
ist okay, oder würdest du sagen, okay, das geht, ist ein No-Go?
Es wäre mir viel zu viel, weil ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde schon diese ganzen Mäntel, die sind bestimmt alle wunderschön. Ja. Und ich würde jeden Morgen davor stehen und mich fragen, welchen soll ich denn heute anziehen? Ich habe eine und weiß, den ziehe ich an.
Aber schau mal das hier zum Beispiel.
Ja, das ist ein totes Tier.
Ja, das, was sagst du jetzt? Aber wunderschön, oder?
Nein, es ist ein totes Tier und ich finde nicht, dass man Tiere tragen sollte. Ist jemand
anderes, ja, aber das ist jetzt ein Waschbär, ne? Das ist jetzt nicht
so ein geschütztes Tier. Ja, aber Waschbären sind ja genauso im Lebewesen wie wir auch.
Ja, natürlich, aber den würde es ja gar nicht geben, wenn wir nicht gezüchtet hätten. Glaubst du, dass der Waschbär gelitten hat?
Ja, natürlich.
Glaubst du, die haben den gefoltert oder so beim
Tier? Die werden ihn nicht gefoltert haben, aber schon die Haltung dieser Tiere ist ja einfach überhaupt gar nicht dem würdig. Und das sind freie
Tiere. Ich denke, dass mein Waschbär glücklich war, weil sonst wäre nicht so schön, oder?
Okay, das verspricht wirklich außergewöhnliche Szenen. Herrlich, wirklich herrlich.
Ja, der wäre vielleicht echt nicht so schön.
Aber, wer weiß.
Das ist die Waschbär-Szene, die ich auch sehr genossen habe hinter der Kamera, wo ich dachte, okay, da merkt man, das war auch wirklich zum ersten Mal so ein Punkt bei unserem zweiten Drehtag, wo ich gemerkt habe, so jetzt haben wir so eine Grenze erreicht und dann wurde es halt ab da nur noch extremer. Dann hat Jenny zum Beispiel ihm gesagt, ob er denn wirklich auch, ob er nur das Geld für sich ausgibt oder auch Geld spendet. Und dann meinte er, klar, er spendet 50% an die Österreichische Republik.
In Form von Steuern, oder? Ja, klar.
Oh Gott, also ich muss euch wirklich sagen, ich habe mich so amüsiert. Schön. Ich wusste, okay, das wird doch ein Film, so wie er irgendwie, wo man wirklich merkt, die stehen zu 100% dafür und die haben halt komplett andere Ansichten. Und das meinte ich auch mit gewissem Egoismus, aber halt irgendwie sein Leben genießen und im Hier und Jetzt so ein bisschen leben, was ein schöner Gedanke ist, den ich auch teile, weil ich auch ähnlich denke, aber dann auch dieses Vernünftige und umweltbewusste und da merkt man halt komplett, okay, hier gibt's Thema, hier können wir auf jeden Fall einen guten Film machen und es ist auch ein sehr guter Film geworden. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen, ich weiß nicht, ob ich auch noch
Dann würde ich gerne,
bevor wir sagen wir mal, den Leuten auch sagen, dass sie auf jeden Fall den Film sich anschauen müssen, würde ich auf jeden Fall gerne noch abschließend den Abschied von den beiden auch noch mal kurz abspielen, wo die beiden so ein bisschen, zusammengefasst haben, was deren Message eigentlich für die Leute da draußen ist.
Okay, also du verzichtest auf deinen Komfort,
ja.
Und du, um die Welt zu schützen.
Ja, definitiv.
Okay, das heißt, du glaubst, du bist auf die Welt gekommen, um die Welt zu schützen und nicht das Leben zu genießen.
Definitiv. Wir haben eine Verantwortung für die Welt.
Ja, genau. Also wir haben eigentlich zwei komplett verschiedene Messages an die Leute.
Ja.
Du sagst, schützt die Welt und ich sage, lebst das Leben, als wäre es der letzte Tag.
Nee, ich sage, seid achtsam und schaut, dass ihr bewusst etwas Gutes für die Welt tut und lebt euer Leben. Es geht ja beides und aber nicht immer eines oder das andere.
Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so.
Gut. Da hört man mich dann gut.
Reicht. verstehe. Das verspricht auf alle Fälle sehr spannend zu werden, sehr unterhaltsam. Ich sage schon mal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns schon erste Einblicke gegeben habt, was in diesem Film alles zu sehen sein wird. Sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und habe auch so ein bisschen den Eindruck, euch hat dieser Dreh eigentlich auch beeindruckt, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall, weil man ja einfach auch in zwei Lebenswelten einen Einblick bekommt, in die man jetzt im Alltag nicht unbedingt so nah, also einfach da nicht so nah dran ist und der Zuschauer vielleicht noch weniger und ist auf jeden Fall spannend und sehr unterhaltsam, würde ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Ich bin auch nach der Recherche für den Film, nach den Gesprächen für den Film und dann nach dem Dreh und dem Schnitt, mit dem man sich ja auch, letztendlich sind das ja Wochen oder Monate sogar fast, die man sich mit diesem einen Thema beschäftigt. Und ich habe für mich gelernt oder für mich mitgenommen, ich werde ab jetzt bewusst Absolute Delicious leben.
Wir haben jetzt gar nicht geklärt, was es damit auf sich hat, aber vielleicht machen wir das noch in einer der nächsten Folgen, Till. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank und auch an allen Zuhörern da draußen nochmal, der Galileo Plus Film Meine Welt, Deine Welt, Das Experiment ist diesen Sonntag, den 20.02.2022, was für ein schönes Datum, um 19.05 Uhr bei ProSieben zu sehen. Und wir hören uns das nächste Mal wieder.
Bis dann. Vielen Dank.
Tschüss.
Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.